Belastet dich Mental Load?
Ja, ab und zu belastet mich Mental Load, weil es ja einfach Phasen im Leben gibt, die anstrengender sind und wo dann auch die Aufgaben, auch wenn die vielleicht immer wiederkehrend sind, einfach sich anstrengender anfühlen. Aber ich glaube, ich bin deutlich entspannter geworden wie vor so 5, 6 Jahren.
Wodurch?
Weil ich es, glaube ich, besser annehmen kann, wenn Sachen für einen bestimmten Zeitraum nicht veränderbar sind und ich dadurch entspannter geworden bin. Also auch öfters zu sagen, okay, wir machen jetzt das Beste draus, es ist jetzt, wie es ist, 100% geht nicht und nicht so den Anspruch mehr zu haben, das alles zu erfüllen, egal was um mich herum passiert. Und ich glaube auch, weil ich gelernt habe, mehr Sachen abzugeben.
Das ist ein gutes Stichwort, denn zum Abgeben gehört natürlich auch, dass man den anderen ein wenig machen lässt.
Ja.
Auch wenn der Weg vielleicht anders ist. Und das wollen wir uns in dieser Folge alles mal genauer ansehen, denn das Thema Mental Load betrifft sehr, sehr viele Familien und Paare, die sich bei uns melden und ja, die Energie runtergehen lassen und die Ressourcen sind wirklich knapp. Und natürlich entstehen Konflikte, weil der eine, mindestens der eine, wenn nicht sogar beide, das Gefühl haben, oh, ich habe den Kopf so voll, ich habe so unfassbar viel zu tun, sodass einfach nur schon so die Frage, könntest du mir, man ist gar nicht mehr offen für eine Bitte, sondern sagt so gleich innerlich, nee, ich kann gar nichts mehr, ich bin so voll. Und da wollen wir mal drauf schauen, wie entsteht das, was können wir tun, lernen, verändern, damit wir mit Mental Load besser umgehen können in der Beziehung. Ihr seid im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
Ich habe mal rausgesucht, was Mental Load eigentlich als Definition bedeutet. Und dabei ist rausgekommen, dass es eine Belastung ist, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die gemeinhin als nicht der Rede wert erachtet werden und somit weitgehend unsichtbar sind. Also so Aufgaben, die, wie das auch so steht, nicht ja sichtbar sind, die aber in unseren Köpfen sind und die einfach anstrengend sind. Zum Beispiel finde ich auch Aufgaben rund um die Kinder, also hier steht ja Alltagsaufgaben, sind das oft ja wiederkehrende Aufgaben und dass man immer an Sachen denken muss. Also sowas wie Kinder wachsen ja, man braucht ja neue Kleidung regelmäßig und dass man dran denken muss, so okay, jetzt ist es wieder soweit, an Arzttermine, zur Vorsorge denken muss, an Aufgaben im Haushalt, die man noch schnell erledigen wollte, irgendwelche Sachen, die man für Schule oder Kita besorgen wollte, also so diese ganzen Sachen, die nebenbei passieren, zu einem Alltag.
Ja, wahrscheinlich Dinge, die man eben nicht in den Terminkalender einträgt.
Genau.
Wo man sie ansonsten stehen hätte und sich dadurch nicht mehr merken müsste. Ich glaube, das ist jetzt so die Definition bei Wikipedia, aber ich glaube, man kann da alles eigentlich reinpacken, was einen mental beschäftigt und was einen mental auflädt, ob das nun daran liegt, dass ich mir irgendwas merken muss und immer denke, Mensch, nicht vergessen, morgen das, übermorgen das und ich muss heute noch.
Geschenk besorgen noch und das noch und ich bin da eingeladen.
Genau, also das sind alles die ganzen Sachen, die eine Rolle spielen können. Auf der anderen Seite sind das sicherlich auch Themen, die zum Berufsleben dazugehören. Das, wenn ich auch denke, Mensch, das habe ich heute nicht geschafft, muss ich morgen dran denken, weil sich das ja gerade bei Selbstständigen und Unternehmern auch sehr stark vermischt.
Ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass man als Angestellter das ein bisschen besser trennen kann und sagt, so, jetzt habe ich meine 8 Stunden, in denen habe ich Mental Load für den Job. Und wenn ich da durch bin, dann kann ich das meiste auch wirklich abhaken und kann so auf der Fahrt vielleicht von der Arbeit nach Hause, ne, hab dann vielleicht 10, 15, 20, 30 Minuten Weg, kann ich das ganz gut abschalten. Aber wenn man selbstständig ist oder Unternehmer, dann vermengt sich das.
Oder Führungskraft.
Man hat vielleicht eine To-Do-List. Ja, hat man als Führungskraft. Kann sein, je nachdem, wie weit oben man dann so steht. Ne? Aber immer dann, wenn man auf jeden Fall, würde ich sagen, wenn es aufhört, dass man sich ein- und ausstempelt.
Mhm.
Wenn man nicht mehr für 160 Stunden bezahlt wird, sondern wenn man sagt, du arbeitest quasi flexibel auf Provision.
Nach Ergebnis.
Nach Ergebnis, selbstständig, Unternehmer, hast keinen mehr über dir. Du arbeitest quasi aus Eigenmotivation heraus und nicht mehr aus einem Arbeitsvertrag heraus, wo es im Prinzip darum geht, eine feste Stundenanzahl abzuarbeiten. Und ich glaube, da nimmt man deutlich mehr Mental Load mit, weil, denke ich, auch viele ihre private und geschäftliche To-Do-Liste miteinander vermengt haben und das dich gar nicht mehr so eins zu eins trennen lässt. Und dadurch innerlich hat man dann die ganzen Aufgaben in der Selbstständigkeit, die ganzen Aufgaben zu Hause. Und das ist in der Selbstständigkeit ja genauso. Das gibt Aufgaben, da kommst du richtig voran und merkst, du hast was ganz anderes gemacht. Aber wenn ich nun für den Steuerberater Belege raussuche, da sehe ich am Ende nichts von. Da lade ich irgendwo Belege hoch. Das musste ich zwar tun, aber das ist jetzt nichts, wo ich mich am Abend groß erinnere und sage, hey cool, ich habe heute Belege für den Steuerberater rausgesucht, weil es eine wichtige und wertvolle Aufgabe für mein Unternehmen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ne?
Wir haben ja das Thema Mental Load auch häufiger im Coaching, gerade bei Paaren, wenn es darum geht, wir nennen das ja Systemgesetz Nummer 3, Ausgleich von Geben und Nehmen. Also wenn es darum geht, was für eine Aufteilung hat man. Und man muss immer noch sagen, es ist doch häufiger noch so, dass die Frauen sagen, dass der Mental Load hauptsächlich bei ihnen liegt im Gefühl und sie da eine Überforderung spüren. Also sagen, ich habe so viele Sachen, die ich denken muss. Du siehst Aufgaben nicht oder du kannst sie nicht anerkennen, weil sie irgendwie nicht sichtbar für dich sind und denkst deshalb, dass ich viel weniger zu tun hätte. Und ich hatte gerade letzte Woche ein Coaching, das fand ich ganz spannend, weil da auch die Frau sagte, ja, ich habe so viele Aufgaben im Kopf und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich renne so diesen Aufgaben hinterher. Und dann sagte er, ja, aber was ist das denn? Und sie tat sich da so schwer mit, das zu beschreiben, weil selbst die Aufzählung von den Aufgaben ihr nicht sofort eingefallen ist. Und dann sagte sie sowas wie, ja, mein kleines Kind, wenn du unsere Tochter wickelst, dann nimmst du eine Pampers raus und wickelst sie. Wenn ich sie wickel, dann fülle ich auf, dann überlege ich, brauchen wir neue Pampers, muss ich das aufschreiben, also dieses ganze Drumherum. Und dann sagt er, ja, also ich nehme da einfach was raus und mach das. Und meint sie, ja, du füllst ja nicht mal mehr nach, du denkst ja nicht daran, es für die Nächsten sozusagen schon mal aufzufüllen. Und diese ganzen Aufgaben nimmt sie dann mit, natürlich noch zwei, drei andere Lebensbereiche aufgezählt, wo sie das Gefühl hat, Geburtstagsgeschenke war zum Beispiel auch ein Thema, wo sie gesagt hat, wir sind irgendwo eingeladen und irgendwie ist das so bei mir drinne im Kopf. Wir müssen ja was bringen, was Kleines mit als Dankeschön. Und du kommst mit. Und du fragst zwar noch, so haben wir was und was ist das? Aber sie macht sich dann da recht ausführlich den Gedanken drum und macht sich da Druck. Aber es ist keine Aufgabe, wie du sagst, die auf ihrem Zettel drauf stand, sondern es ist so dazugekommen dann an dem Tag. Sie könnte es natürlich raufschreiben auf dem Zettel und sagen, das ist für mich eine Aufgabe, aber es ist halt ja nichts in dem Sinne so, ja, was so eine große Aufgabe ist, so eine Kleinigkeit halt wieder, ne? Nochmal schnell hier, nochmal schnell da.
Das ist näher eine Frage der Disziplin und Konsequenz und welche Vorteile man daraus sieht, sich das aufzuschreiben. Aber das können wir uns nachher im Lösungsteil genauer anschauen, wie man damit umgehen kann und wie man seinen Mental Load verringern und dadurch mehr Zufriedenheit und auch eine längere Zündschnur haben kann. Also selten kommen ja Paare zu uns, wo Mental Load jetzt der Hauptgrund ist, der Konflikte. Ja. Es spielt eher immer eine Rolle, die mit dabei ist. Mhm. Es ist ein Zusatzthema, vor allen Dingen, wenn es auch um die Ressourcen und die Energie geht. Man schaut, wann findet man denn Zeit für gemeinsame Gespräche. Es kommen ja häufig noch andere Gefühle hinzu. Ja, meistens fehlt dann der einen Person, die mehr im Haushalt macht und organisiert. Wie du schon sagtest, meistens eher die Frau, auch das Gefühl von Unterstützung, fühlt sich alleine, hat das Gefühl, dass die Aufgaben alle nicht gesehen werden oder da sie kein Geld bringen, als untergeordnet in der Priorität gesehen werden, also einfach nicht so wertvoll sind, wie arbeiten gehen und entsprechend Geld verdienen. Und das sind ja Dinge, die noch zusätzlich on top kommen. Also man hat dann Aufgaben, die einen den ganzen Tag beschäftigen, vielleicht sogar bis zur Überforderung. Und sie werden dann auch nicht mal richtig anerkannt, weil sie kein Geld bringen.
Ja, ja, und sie müssen ja trotzdem erledigt werden, häufig, ne? Also sie sind ja schon wichtig.
Und man will sie auch machen. Ist auch was Schönes, jemandem ein Geschenk zu besorgen, sich da Gedanken drum zu machen. Aber es wird eben innerhalb der Beziehung nicht honoriert an vielen Stellen. Und das macht dann weitere Unzufriedenheit mit dem ganzen Mental Load, den man hat. Also wenn man dafür die passende, stimmige Wertschätzung erhalten würde, wo man das Gefühl hat, okay, der andere kann wirklich sehen, was ich mache und schätzt das wert, dann würde man damit auch wesentlich zufriedener und wesentlich entspannter damit umgehen können.
Aber man kann ja trotzdem das noch als zu viel empfinden, ne? Auch wenn ich die Anerkennung bekomme, kann es ja trotzdem sein, dass ich sage, oh, mir ist es einfach zu viel. Ich hätte gerne eine andere Aufteilung.
Absolut. Wobei dann wäre es zu viel, aber man wäre zumindest zufriedener. Ne? Mhm. Dann müsste man noch um die Reduktion schauen. Nur meistens ist es ja zu viel und es wird nicht gesehen und gewertschätzt. Ja. Und das macht dann Überforderung in der Menge und Unzufriedenheit dadurch, dass es nicht mal gesehen wird.
Ja.
Was wir ja auch immer wieder erleben, ist, dass wir erstmal den Begriff Mental Load erklären und dann auch aufzeigen, wie sich das anfühlt. Denn für den anderen ist das meistens gar nicht so greifbar, was denn mit Mental Load gemeint ist und warum ist dann jemand überfordert. Da ist doch nur Haushalt und Kinder zum Beispiel.
Ja, das oder damals so haben sie es doch auch schon alle so gemacht. Ne?
Und das ist nämlich, weil diese Liste fehlt.
Ich glaube aber auch einfach,
der To-Dos nicht da ist.
Ich glaube auch einfach, dass es damals, gab es natürlich auch schon Aufgaben, aber dass wir heute einfach auch ganz anders leben wie damals. Also der Anspruch an unser Leben ist ein ganz anderer geworden. Es ist auch ein anderer Anspruch in anderen Lebensbereichen geworden, auf die Familie bezogen, auf die Kinder bezogen. Und deswegen auch ganz viele neue Mental Load Aufgaben entstanden sind, weil es früher noch mehr ein Netzwerk gab. Jetzt sind viele Familien, das leben wir auch immer im Coaching, die irgendwo hingezogen sind, keine Großeltern oder andere Familienmitglieder um sich herum haben, also wirklich auf sich selbst gestellt sind. Und dann sind auch diese Aufgaben nicht verteilt mit weniger Unterstützung. Und ich glaube, denn ne, damals war es auch so, dass meistens ja nur einer voll arbeiten gegangen ist und vielleicht noch die Frau, ist halt immer noch sehr klischeemäßig, aber ist heutzutage häufig ja immer noch so, vielleicht so ein bisschen noch nebenbei gearbeitet hat, wenn überhaupt. Jetzt sieht es ja bei vielen Paaren auch schon anders aus. Und ich glaube einfach, dass da ganz viel Druck auf der Gesamtsituation liegt und jeder in so einen Rechtfertigungsmodus kommt. Also dieses Aufrechnen, ja, ich habe heute ja schon das und das und das gemacht. Ja, aber ich war jetzt auch schon arbeiten, habe das gemacht und was verlangst du denn jetzt noch von mir? Also beide sind so fertig in diesem System. Und dann hat man natürlich auch kein Verständnis mehr für unsichtbare Aufgaben. Und viele kommen sich dann auch total bescheuert vor, diese unsichtbaren Aufgaben aufzuzählen für den anderen. Weil man sagt so, ja, ich komme mir vor wie so ein Korinthenkacker, der jetzt hier alle Aufgaben aufzählt. Aber es ist ja auch wichtig, dass fürs eigene Selbstbewusstsein, dass man das Gefühl hat, ich habe auch was getan, auch aber auch um das Verständnis bei dem anderen dafür zu bekommen.
Wenn man denn die Aufgaben präsent hat.
Genau.
Und dann haben wir, bringen wir uns ja auch in zeitliche und finanzielle Belastungen. Wie du schon sagst, der Anspruch ist gestiegen, während ich damals dann eine günstige gekaufte Schultüte hatte. Ne, also quasi Zeit für meine Mutter einkaufen gehen, die Schultüte kaufen, ein bisschen Naschi und eine Federtasche reinschmeißen und dann war gut. Ist das heute eine selbstgenähte, wo man online irgendeinen Kurs mitmacht und näht die dann selber, muss die Stoffe besorgen, muss dann diesen Kurs machen, das durchlaufen. Am Ende hast du eine bombastische Schultüte, die super teuer war und extrem viel Zeit gekostet hat. Natürlich ist sie cool, aber es belastet finanziell und es belastet eben von der Zeit. Genauso bei anderen Dingen, ne, der Adventskalender. Ne, ich habe früher einen kleinen Schokoladen-Adventskalender bekommen. Ne, der hat 99 Pfennig oder so gekostet bei Aldi. Ne, so, den hast du dann da halt stehen. Und heute wird dann der Adventskalender gebastelt. Also nicht nur, und dann werden die ganzen einzelnen Teile besorgt. Mhm. Und das ist alles cool. Ne? Also alles für die Kinder natürlich geil. Und wir machen sowas ja auch teilweise. Aber es bedeutet eben viel mehr Arbeit und es kostet viel mehr Geld. Du wirst für 99, nehmen wir mal Cent heute, hast du nicht mal irgendeinen Teil meistens, was du reinpackst, außer du machst ein kleines Naschi-Teil nur rein. Ne, aber ab und zu ist dann immer mal ein Spielzeugauto für 2,99, 3,99 mit drin.
Ja.
Das heißt, die Kosten für so einen Kalender explodieren im Verhältnis und die Zeit auch. Und das haben wir bei, das sind nur zwei Beispiele von ganz vielen, wo man eben sagen könnte, es ist deutlich zeitintensiver und kostenintensiver. Kostenintensiver heißt, wir müssen in Summe mehr arbeiten, damit wir mehr Geld verdienen. Ja. Zeitintensiver heißt, wir können eigentlich in Summe gar nicht mehr arbeiten und mehr Geld verdienen, weil wir eigentlich die Zeit bräuchten, um diese ganzen Sachen zu machen. Und wir wollen ja heute auch noch viel Zeit mit den Kindern verbringen, nicht so viel arbeiten. Der Papa soll echter Papa sein und will dabei sein. Das ist alles schwierig. Und das erschwert in der Summe natürlich die Kommunikation darüber enorm. Die Aufgaben sind nicht ganz präsent. Der andere kann sie eh nicht sehen und ist nie so richtig dabei. Man teilt sie vielleicht nicht so ganz. Und dann möchte man darüber sprechen. Und beide sind eh eher am Limit. Das heißt, eigentlich ist auch gar keiner mehr so richtig offen, Aufgaben des anderen zu übernehmen. Und dann knallt es, ne? Dann wird's emotional. Dann fragt man sich, warum passiert das?
Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist auch, was wir gemerkt haben, so in diesen Alltagssituationen, dieses Verantwortung und Aufgabe. Also kann ich wirklich etwas an den anderen abgeben? Und das ist auch eine Sache, die, finde ich, auch mit Kindern erstmal geübt werden darf. Weil jeder macht eine Sache ja auch anders. Also zum Beispiel, du machst ja auch Sachen anders, wie ich sie mache. Wenn wir jetzt mal eine Kamera aufstellen würden, wie du jetzt mit unserem Sohn, was sich die Abendroutine machst und wie ich sie mache, glaube ich schon, dass wir natürlich ähnliche, für uns wichtige Bestandteile drin haben. Aber jeder von uns macht es anders.
Aber das ist das Einzige, was wichtig ist, dass die wichtigen Bestandteile von beiden erfüllt sind und die Werte eingehalten werden. Und das ist etwas, was ich in den Coachings erlebe, was primär den Frauen im Privatleben schwerfällt, dem Mann die Verantwortung für Aufgaben und Themenbereiche zu überlassen, sondern eher nur Aufgaben delegiert.
Und die Verantwortung behält, ja.
Die Verantwortung wird beibehalten und es wird kontrolliert oder nachgefragt. Und Kontrolle und Nachfragen macht beim Mann häufig dann eine Verletzung, weil der sich dann nicht anerkannt, gesehen fühlt und denkt, Mensch, ich bin ein erwachsener Mann, natürlich kriege ich das hin, die drei Aufgaben zu erledigen. Warum kontrollierst du nach? Und das macht dann bei ihm wiederum ein Gefühl. Und so entsteht auch wieder eine Verkettung. Sie mag das nicht vollständig an ihn übergeben, sondern delegiert nur. Er denkt aber, es ist an ihn vollständig übergeben und fragt sich dann, warum fragst du denn nach? Natürlich habe ich das erledigt.
Genau, weil man ja auch so in diesem Modus drin ist, gerade wenn man die Hauptperson ist, die ja meistens sich um diese Dinge kümmert, um so organisatorische Sache, ist natürlich noch schwieriger, was abzugeben. Ich weiß noch, wir hatten ja eine Zeit lang mit dem Klavierunterricht die Sache, ne? Also, dass unser Sohn Klavierunterricht hatte und das war an einem Tag, wo ich ja mal gearbeitet habe. Und da habe ich dir ja auch, oder wir das zusammen beschlossen, dass du ja die Verantwortung und die Aufgabe hast rund um das Klavierthema damals. Und ich fand das am Anfang auch schwierig, weil schon viele Aufgaben in dieser Art und Weise doch eher bei mir liegen, diese Aufgabe komplett erstmal abzugeben. Also ungewohnt, jetzt nicht, weil ich denke, du bist zu doof, irgendwie 20 Euro einzustecken und den Weg wirst du auch finden und zurückkommt er auch. Aber trotzdem so dieses Gefühl zu haben, hat derjenige dran gedacht? Und genau das ist es ja. Mein Gedanke war noch da dran und ich konnte diese Aufgabe nicht loslassen. Aber als es dann nachher so war, dass ich das geschafft habe und zu sagen, ja, okay, nicht mein Ding, ist mein Arbeitstag, die werden klarkommen und ihr seid ja auch immer klargekommen, da habe ich erstmal gemerkt, auch was für eine Erleichterung das wirklich ist, da sich überhaupt keine Gedanken drum zu machen.
Und so sollte das letztendlich auch sein, dass man es dann übergeben hat, der andere sich kümmert und Gedanken kann man sich näher machen oder nachfragen, wie war es denn, hat Spaß gemacht.
Klar,
das heißt,
oder den anderen auch ersetzen.
Genau.
Das geht ja auch, ne? Wenn du jetzt krank wärst, ist ja klar, dass ich die Abläufe weiß dann und einspringen könnte. Aber ich glaube, da sind Männer allgemein besser drin als Frauen.
Weil im Übergeben von Aufgaben und Verantwortung?
Nee, in der Verantwortung und Übergeben von der Verantwortung. Da muss ich mal an das Beispiel denken von meiner Schwester, die regelmäßig zur Fußpflege geht und die mir ja mal erzählt hat, ich glaube, das habe ich in einer Podcast-Folge auch schon erzählt, dass die Fußpflegerin zu ihr sagte, häufig, wenn ein Paar noch keine Kinder hat, dass die Frau den Mann dann so ein bisschen überredet, zu sagen, oh, komm mal mit zur Fußpflege, das wird dir auch gut tun, das ist ganz entspannt und so. Und die Männer erst am Anfang sagen so, oh, nee, weiß ich nicht und will ich dafür Geld ausgeben. Dann gehen die zur Fußpflege, sind voll begeistert und sagen, ja, mega geil. Dann wird die Frau schwanger. Und dann bekommt sie das Kind, dann geht die Frau nicht mehr zur Fußpflege, aber der Mann geht noch in den gleichen Rhythmus wie vorher ganz entspannt weiter zur Fußpflege. Dann sagt die Fußpflegerin, sie findet das jedes Mal beeindruckend, wie die Männer sich um sich kümmern können und ihre Sachen weiter durchziehen und die Frauen sofort bei sich kürzen und sagen, nee, ich habe jetzt ein Kind, ich schaffe das zeitlich nicht mehr häufig. Und sie sagt, dann hat sie immer noch den Mann als Kunden. Deswegen freut sie sich immer, wenn die Frau den Mann mitbringt, behält sie erstmal einen Kunden. Die Frau kommt dann nach ein paar Jahren wieder. Und ich glaube, das ist bei Frauen so, bei diesem Mental Load auch so, dass wir das, vielleicht weil wir uns mehr für das Soziale verantwortlich fühlen, so Aufgaben gerne bei uns behalten und es erstmal schwerfällt, gerade neue Aufgaben, vielleicht was so die Kinder betrifft oder neue Aufgaben allgemein abzugeben, obwohl wir das eigentlich tief im Inneren ja wollen, weil die Überlastung ja da ist.
Also stellst du gerade ein generelles Problem bei Frauen fest, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen.
Eine Tendenz, ne? Nicht eine alle, Tendenz. Es kriegen bestimmt auch welche super gut hin. Aber meine Erfahrung aus dem Coaching ist, dass es doch sehr häufig ein Thema eher bei Frauen ist als bei Männern. Wenn du jetzt mal guckst, wie viele Männer gehen noch zum Sport? Wie viele Frauen gehen regelmäßig zum Sport? Das ist schon ein großer Unterschied, finde ich.
Da gibt es auf jeden Fall große Differenzen.
Ja.
Aber das liegt tatsächlich, glaube ich, an der doch eher klassischen Aufteilung. wenn Kinder da sind, plus dem, was man bei seinen eigenen Eltern gesehen hat.
Definitiv.
Weil da muss man ja auch rauswachsen. Also wenn man sagt, wir möchten jetzt die Aufgaben mehr gleichmäßig verteilen, beide arbeiten, beide kümmern sich um den Haushalt, beide kümmern sich um die Kinder, dann bedeutet das, dass man ja auch mehr Kommunikation braucht und man muss sich da eben rausarbeiten, weil man das typischerweise bei seinen Eltern anders gesehen hat. Und das führt dann eben dazu, dass eben die Männer sich mehr um sich kümmern und die Frauen tendenziell sich mehr für die Familie aufopfern, weil sie es wahrscheinlich bei ihrer eigenen Mutter auch gesehen haben, dass das so stattgefunden hat. Aber ich habe auch immer mehr Paare im Coaching, wo das beidseitig gut funktioniert und sich auch beide Zeit einräumen, wo beide sich Auszeiten nehmen können, wo beide ihren Sport machen und so weiter. Die sind aber eben gut durchorganisiert, muss man sagen. Also das Thema Spontanität und Organisation ist häufig etwas, was dem Ganzen im Weg steht. Also dieser Switch wird häufig aus meiner Sicht nicht gemacht, weil man sich die Spontanität aus der Paarzeit, also wo man zu zweit war, die möchte man sich so gerne erhalten, dass man sagen kann, hast du heute Abend Lust zu kochen? Nee, ich auch nicht. Ja, super, lass uns essen gehen. Und oder Mensch, wollen wir heute Abend einfach mal spontan ins Kino gehen?
Ja.
Oder morgen machen wir einen Ausflug und die wollen so diese Spontanität, diese Leichtigkeit erhalten. Das ist aber, sobald das erste Kind dazukommt, meistens schwierig. Und dann brauchst du einen Babysitter, sondern diese Spontanität geht weg und dann fängt man nicht an, seinen Alltag zu strukturieren. Dann sagen viele, ja, ich habe bei der Arbeit ja schon so viele Termine und so viele Meetings und Gespräche und das will ich privat nicht auch noch haben. Aber ich kann schwer auf der einen Seite durchgetaktet sein und auf der anderen Seite komplett spontan sein. Das ist meistens schwierig. Deswegen hatten wir letztens in dem Coaching so den Satz nachher, um Spontanität zu haben, müssen wir unser Leben organisieren, beziehungsweise wir müssen spontane Zeiten organisieren. Also Zeiten, die man sich freischaufelt in der Woche, wo man dann die Möglichkeit hat, spontan zu gucken, was man denn macht. Aber man muss sich diese Zeiten halt eben erstmal freischaufeln. Ja, wenn ihr schon mehrere unserer Podcast-Folgen gehört habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr eine Bewertung bei Spotify oder Apple hinterlasst, wenn euch diese Podcast-Folgen weiterhelfen und ihr das Gefühl habt, dass ihr an eurer Beziehung dadurch schon mal arbeiten könnt, Schritte vorankommt oder zumindest einige Dinge besser in der Tiefe nachvollziehen und verstehen könnt.
Wir können ja mal ein paar Lösungsansätze reinbringen, die aus unserer Sicht öfter schon probiert wurden und die eher nicht wirksam sind.
Ja, so eine Idee ist natürlich erstmal alles pauschal 50-50 aufzuteilen. Das klingt fair, ist ja aber praktisch nicht umsetzbar. Und das ist auch nicht der Sinn von Ausgleich von Geben und Nehmen, dass alles zu 50-50 aufgeteilt wird, weil das funktioniert nicht. Selbst wenn beide 50-50 arbeiten, also beide würden zum Beispiel 30 Stunden die Woche arbeiten, dann würde trotzdem wahrscheinlich der eine mehr Geld verdienen als der andere. Und schon haben wir es wieder nicht ausgeglichen. Und das gilt auf verschiedenen Ebenen dann, ne, dass das immer schwer ist, das organisatorisch alles so hinzubekommen, 50-50. Und das macht wahrscheinlich auch nicht so richtig Spaß.
Nee, und ich finde auch, wir sind ja keine Maschinen. Ja, also wenn ich jetzt an Entwicklungsphasen bei Kindern denke, so Mama-Phase, Papa-Phase, da kannst du ja nicht sagen, also meine 48,5% sind heute jetzt schon erledigt. Ich bin raus. Also das gibt ja immer Phasen, wo man intensiver in einem bestimmten Lebensbereich gebraucht wird und dann weniger oder dann ist da mal mehr. Also ist ja alles immer so wellenförmig im Leben und nicht alles hundertprozentig eine gerade Linie.
Ja, und würde eben auch stimmig und unstimmig und auch Kompetenzen und Vorlieben gar nicht mit berücksichtigen. Also wenn man sagen würde, man müsste sich dann die Handwerkeraufgaben 50-50 teilen und der eine hat dafür gar kein Händchen, der andere schon.
Ja.
Dann ist es irgendwie doof und dann macht keinen Sinn. Ja, und das ist bei anderen Dingen ja auch so. Ja, der eine hat vielleicht mehr Spaß am Kochen als der andere. Ich habe auch schon viele Paare gehabt, wo die Frau gar keinen Bock hatte zu kochen, aber der Mann total gerne kocht, wo der Mann dann immer fürs Essen zuständig ist. Und warum sollte man 50-50 da aufteilen? Ja, und die Frau muss auch genauso viel kochen wie der Mann, wenn das gar nicht ihr Wunsch ist und er da total Spaß dran hat. Dann würde er ihr sogar die spaßigen Aufgaben wegnehmen.
Ja, oder selbst wenn man sagen würde, man würde das 50-50 größer aufteilen, also sagt, okay, er übernimmt immer das Kochen, dafür macht sie immer die Wäsche oder so. Auch da ist es ja immer schwierig, weil ich finde, ne, da passiert mal was, man kann seine Aufgabe nicht ganz genau durchführen. Man ist immer aufeinander irgendwie auch angewiesen in so einem System.
Was wir auch regelmäßig erleben, ist, dass die Dinge in Stein gemeißelt werden.
Oh ja.
Man teilt die Aufgaben einmalig auf und die sind dann wie in Stein gemeißelt, weil sie sind ja mal beschlossen worden und es wird nicht regelmäßig überprüft, ob das weiterhin stimmig ist. Und das ist ein wichtiger Faktor, dass man im Laufe der Beziehung immer wieder schaut, ist es immer noch stimmig, was wir mal beschlossen haben, oder ist es unstimmig geworden? Und wenn irgendetwas unstimmig wird, daran zu arbeiten, wie können wir das als Paar wieder stimmig machen? Was können wir tun, lernen, verändern, damit es sich wieder für beide gut anfühlt? Und das wird selten gemacht, finde ich, dass man da wirklich sich reflektiert, zusammensetzt und sagt, Mensch, wie sieht denn das aus? Im Haushalt läuft alles stimmig, wie wir es machen, okay. Läuft alles im Garten stimmig, auch, okay. Überweisungsthemen, Unterlagen, Dokumente, auch alles stimmig verteilt, super. Fühlst du dich gut im Umgang mit den Kindern, Geschenke besorgen, jo, auch alles stimmig. Okay, cool, können wir bei allen Entscheidungen bleiben, die wir hatten, fühlen sich alle gut mit? Oder eben zu sagen, nee, ich habe jetzt in dem Arbeitsbereich, da habe ich jetzt gerade mehr hinzubekommen, das ist mehr Umfang als früher. Damals brauchte ich da pro Woche nur eine Stunde für, jetzt sind es aber vier geworden, ja, weil ich muss jetzt vielleicht jetzt zum Beispiel mehr Taxi für die Kinder.
Ja. Ja.
Mit einem Kind war ich vielleicht pro Woche eine Stunde Taxi. Jetzt haben wir drei Kinder und ich bin pro Woche 4 Stunden Taxi.
Ja.
Und sagt, das nimmt viel mehr Zeit ein. Wir müssten jetzt bei dem und dem Bereich irgendwie gucken, dass wir es neu sortieren. Ich komme nicht mehr klar. Ja.
Genau, und ich finde auch, diese Neuaufteilung darf ja auch mal sein, um selber auch nochmal eine Abwechslung zu haben. Also um selber vielleicht mal zu sagen, okay, können wir das mal anders machen, ne? Ich merke so, ich würde es gerne irgendwie einfach mal anders ausprobieren. Und auch da wieder, finde ich, wenn die Kinder selbstständiger werden, man kann sie ja auch dann ja mit einbeziehen, aber dann ändern sich ja auch wieder die Aufgaben. Also ist ja auch wie so ein rotierendes System.
Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo einer von beiden unzufrieden ist mit der Ausführung des anderen.
Oh,
hat
ja
schon mehrmals gesagt und dann reißt er die Aufgabe quasi an sich und sagt, brauchst du nicht mehr machen.
Ich das mache ich jetzt lieber selber, dann weiß ich, das wird ordentlich gemacht. Das hatte ich gerade letzte Woche im Coaching gesagt, eine Frau, ich weiß ganz vieles, dass ich das nicht machen sollte und dass ich auch selber schuld bin, weil alle in der Familie, da hängt keiner seine Jacke auf und stellt seine Schuhe ordentlich hin und bringt den Teller vom Tisch zum Geschirrspüler und so. Ich weiß das alles, aber ich überlege mir so oft, soll ich jetzt wieder meckern und soll ich jetzt wieder sagen, kannst du bitte mal, und dann mache ich das wieder selber. Aber dann reg ich mich drüber auf, weil ich habe auch keinen Bock darauf, Sachen aufzuhängen. Und da war das halt ganz spannend, weil die Kinder da auch älter werden natürlich und die müssen aber auch ja rangeführt werden. Ne? Häng bitte deine Sachen auf, stell deine Schuhe hin, räum deinen Teller ab. Und wir als Eltern wissen ja, das sagt man nicht zweimal, auch nicht fünfmal, sondern gefühlt 300 Mal, bis irgendwann selbstständig die Jacke aufgehängt wird. Aber wenn natürlich immer einer die Jacke aufhängt, da gewöhnt man sich auch dran. Ich würde mir das auch wünschen. Ich würde das auch schön finden, wenn du noch mehr meine Sachen wegräumen würdest. Ich meine, das machst du ja schon zum Teil, aber noch mehr, das wäre schön.
Ich habe letztens auch ein lustiges Reel gesehen, was genau so ist, wo die Frau dann sagt, mein Mann hat's gut. Bei dem geht alles wie von Zauberhand.
Ja.
Schaut mal, er kommt rein, schmeißt seine Jacke und seine Schuhe da in die Ecke und wie von Zauberhand, zack, 10 Minuten später stehen die Schuhe sauber da und die Jacke hängt auf. Und das bei diversen Sachen, ne? Bringt den Teller nicht weg. Braucht er nicht. Der fliegt automatisch in die Küche. Das dauert nur wenige Minuten. Dann ist der sehr witzig gemacht. Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich die große Gefahr, wenn man dann sagt, das mache ich nochmal schnell. Weil dieses nochmal schnell, nochmal, naja, dieser eine Teller, nochmal das, dass man, wenn sich das ansammelt im Alltag, dass das so viel Energie zieht und dass man dann sich auch, und das mögen manche Paare auch im Coaching nicht so aussprechen am Anfang, aber sagte ein Mann ganz ehrlich, das ist irgendwie ein bisschen bescheuert, aber mich regt das tierisch auf, dass du deine Kaffeetasse, wenn du die morgens leer getrunken hast, auf den Geschirrspüler stellst und nicht rein. Das macht mich wahnsinnig. Ich komm mir irgendwie dumm vor, weil ich denke immer, warum verletzt mich das? Also aber irgendwie ist es auch so eine Form von Wertschätzung und Anerkennung für mich, wenn du auch deine Sachen wegräumst und wenn ich das nicht machen muss oder es erwartet wird, dass ich deine Sachen auch wegräume. Und sie hat dann gesagt, ja, das hast du mir aber jetzt nicht so klar gesagt. Ich dachte, das wäre jetzt nicht so schlimm.
Ja, und dann ist das eine Bagatelle, die man gar nicht ansprechen mag. Auch teilweise im Coaching nicht. Oder das dann so runterspielt oder sich auch wundert, warum regen wir uns jetzt so sehr über die Tasse auf? Das kann ja nicht sinnvoll sein. Dabei muss man immer nur unterscheiden, finde ich, der Auslöser mag zwar trivial sein, dass da jetzt die Tasse draufsteht, aber es geht da ja gar nicht drum, sondern es geht ja immer ums Gefühl. Und wenn das Gefühl groß ist, weil das halt auch etwas antriggert, was schon länger in einem liegt und das immer wieder dann neue Gefühle macht und immer intensivere Gefühle macht, dann ist das egal, ob das die Tasse ist oder ein anderes Verhalten, was dann zu diesem intensiven Gefühl führt. Und dann ist das wichtig.
Und eine Folge ist dann, dass es immer mehr zu Stress kommt, zu Verletzungen untereinander kommt, dass man immer mehr Konflikte hat, dass man ja auch irgendwie bei diesem Thema, gerade bei Alltagsthemen, da keine richtige Lösung findet, wenn man so unter Belastung steht. Die Zündschnur, wie du vorhin schon sagtest, ist verdammt kurz. Also man ist sehr, sehr auf Konfrontation aus. Man schießt gerne und stark zurück. Die Kommunikation ist dementsprechend ausgerichtet, dass man eher so eine Neigung hat zu Befehlston und kurz und knapp eine Anweisung. Und ja, dann ist man schnell in der Konfliktspirale drin. Das eine Wort das andere gibt, der andere wieder zurückverletzt. Und man sich manchmal fragt, so warum machen wir uns das im Alltag so schwer? Was ist bei uns los, dass wir so unglücklich sind?
Ja, das sind die kleinen latenten Verletzungen im Alltag, die dann auch dazu führen, dass so diese körperliche Nähe, dieses Zugewandtsein im Alltag auch verschwindet. Ja, während man dann vielleicht auf den anderen zugehen wollte gerade, dachte, Mensch, ich könnte ja so mal über die Schulter streichen, ich könnte mich immer annähern, also das ist nicht bewusst, ne, sondern das ist so, ich gehe in die Richtung, Ich denke natürlich nicht bewusst darüber nach, aber so im Unterbewusstsein gehe ich in die Richtung und das könnte passieren und dann kommt, schon wieder hast du deine Tasse nicht weggestellt.
Ja.
Ja, und schon ist das Thema mit der körperlichen Nähe für den Abend wieder vorbei. Ne, und so ist dann natürlich immer diese kleinen latenten Alltagsverletzungen sorgen dafür, dass diese kleinen körperlichen Annäherungen, die sich viele ja so wünschen und die am Anfang so da waren, so natürlich, dass die eben weggehen. Ja, weil ist ja klar, wenn ich immer wieder so eine kurzen Wutimpulse bekomme, so mich immer wieder kurz ärgere, dann habe ich da kein Verlangen nach, denn ich möchte jemanden berühren, wenn ich mich gut mit ihm fühle, wenn man ein gutes Fundament hat, wenn eine gute Stimmung da ist, wenn man sich wohlfühlt und nicht, wenn immer so kleine Ärgerimpulse kommen, wo in mir Ärger hochschießt, dann mag ich das nicht.
Und wenn ich so viele Dinge im Kopf habe, kann ich meistens ja auch keine körperliche Nähe zulassen. Also viele beschreiben das ja auch, dass sie sagen, sie haben so Druck im Kopf, es ist zu viel, also Kopfschmerzen, Herzrasen, dass sie sagen so, oh, ich bin so erschöpft, es ist so viel. Und dann ja auch, warum hilft mir der andere nicht und warum geht das nicht besser? Warum stehe ich alleine vor den ganzen Aufgaben? Ne? Also auch viele sagen auch, kann ich so gut mehr schlafen? Und dann bin ich natürlich auch gar nicht offen für irgendwelche Annäherungsversuche vom anderen, dann stört mich das eher noch mehr.
Ja, und irgendwann gibt es dann Resignation in der Beziehung und man spricht die Dinge nicht mehr aus, weil man keine Lösung dafür findet. Jedes Mal, wenn man es anspricht, hat es dann Konflikt und Streit gegeben. Das hat Brillen gemacht, die Brille, dass ich jetzt weiß, wenn ich es anspreche, wird es einen Konflikt und Streit geben, also spreche ich es gar nicht mehr an, weil ich weiß ja auch schon durch die Brille, dass es keine Lösung geben wird, dass wir eh beide viel zu voll sind und so resigniert man, nimmt das so hin, lebt damit irgendwie, aber ist eigentlich innerlich unzufrieden.
Ja, wie du schon sagst, innerlich unzufrieden und man hat kein Wir-Gefühl, ist auch nicht das Gefühl, dass man sich gegenseitig Gutes tut oder gut zuarbeitet, sondern jeder so ein bisschen ein Einzelkämpfer ist, ne?
Ja, und bevor wir jetzt zu den Lösungsansätzen kommen, an der Stelle nochmal der Hinweis, dass wir als Paartherapeuten und Coaches euch sehr gerne auf eurem Weg begleiten, wenn ihr verschiedene Themen habt, die eure Beziehung in die Krise geführt haben, unter anderem vielleicht Mental Load als Bestandteil. Meldet euch sehr gerne dafür bei uns auf unserer Website www.lebensidealisten.de. Da findet ihr den Bereich Erstgespräch führen und könnt dann mit unserem Team ein erstes Vorgespräch führen, um dann zu uns ins Coaching zu kommen.
Wir haben jetzt mal 5 Lösungen zusammengestellt, was man tun kann, damit man besser mit Mental Load umgehen kann. Fangen wir mal an.
Gut, das haben wir natürlich bei uns auch im Beziehungstraining intensiv drin. Das Thema Komplexität im Alltag reduzieren heißt das bei uns, da wir natürlich merken, dass viele Paare das betrifft. Und selbst Paare, die gut durch die Woche kommen, die sind meistens eher in so einem funktionellen Modus. Die kommen eben gut durch die Woche, aber ohne, dass am Ende Paarzeit oder Zeit für Gespräche übrig bleibt. Das ist zumindest das Feedback, was wir häufig bekommen. Und deswegen haben wir das Thema Komplexität im Alltag reduzieren. Und ein Baustein, den wir da auch mit drin haben, sind die Organisationsgespräche. Also typischerweise macht das Sinn, das am Freitag, Samstag oder Sonntag zu tun, die nächste Woche durchzuplanen oder zumindest eine Wochenidee zu entwickeln, wenn einem das Wort planen das Gefühl gibt, dass keine Spontanität möglich wäre. Aber dass man schon mal schaut, Welche außergewöhnlichen Termine liegen nächste Woche an? Was ist alles noch zu organisieren? Wann können wir die Aufgaben wie verteilen? Und an welcher Stelle können wir Paarzeit für uns haben? Brauchen wir einen Babysitter, den wir rechtzeitig anfragen? Wie können wir den Essensplan gestalten, sodass wir möglichst effektiv und effizient einkaufen und kochen und eben keine Zeit verschwenden? Ich habe gerade, es ist immer sehr spannend, da kommt immer so ein erster Moment bei den Paaren, so ein Organisationsgespräch, wann sollen wir das dann noch machen? Mhm. Wir haben ja so wenig Zeit und das ist alles so durchorganisiert und irgendwie nicht. Ist bei uns, glaube ich, auch nicht so ein Thema. Und dann sagt der andere auf einmal so, sie, ja, weißt du noch, letzte Woche, da bist du am Dienstag zu Edeka gefahren und ich war zeitgleich bei Famila, weil du Bock hattest, dir mal ein paar Sachen einzukaufen, auf die du einfach mal Lust hattest und wolltest dann mal durchbummeln. Und ich hatte den Einkaufszettel mit. Und hätten wir uns vorab gestimmt, dann hätte ich dir ja meinen Einkaufszettel mitgeben können. Dann bummelst du da durch und bringst die Sachen gleich mit. Also ich glaube schon, dass es gut wäre, wenn wir uns mal unterhalten, wie wir uns organisieren. Und dann merkt man, dass dann doch ganz oft eben Zeiten da sind, die eben nicht so sinnvoll genutzt werden, wo dann eben Zeit verloren geht. Und ich sag mal, auch hier, man hätte ja auch, wenn man das als, ist immer die Frage, was man als Paarzeit für sich definiert. Aber wenn er sagt, er wollte mal so durch einen Supermarkt schlendern, um mal wieder zu gucken, was ihm so schmeckt, wo er so Bock drauf hat, ist ja eine gute Idee. Könnten die auch zu zweit machen. Ja. Ne? Sondern hättest du gleich wieder ein bisschen Paarzeit vielleicht. Ob das nun die schönste Paarzeit ist, das ist für jeden.
Aber wenn jemand zum Beispiel gerne kocht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es für so ein Paar dann ja auch schön ist, zusammen mal durchzugehen und neue Sachen zu entdecken oder
ja, wenn du beide da Spaß dran haben, genau. Ne? Gewürze entdecken oder was auch immer einem da so einfällt. Ich meine, wenn wir jetzt nach Kiel fahren zum Citymarkt, der gigantisch ist und einfach Dinge hat, die du hier im normalen Supermarkt nicht bekommst, dann ist das schon spannend, ne?
Ja. Wir machen das ja auch, dass wir diese Organisationsgespräche führen, kurz und knapp und aber auch sehr effektiv. Und ich finde das auch immer sehr entlastend, dass man auch sagen kann, okay, lass uns mal zusammen die Kalender gucken bei den Handys und nächste Woche brauche ich aber aus den Gründen da mal mehr Unterstützung. Also auch nochmal bewusst sich den Moment so zu nehmen, zu sagen, ah, okay, jetzt checke ich selber nochmal kurz ein und sag, ja, und da müssen wir drauf achten, da kommen wir so ein Zeitfenster, das wird eng, nur dass wir das beide bedenken und das ist mal ausgesprochen und es ist dann auch aus meinem Kopf raus. Also das zusammen nochmal kurz durchzugehen, zu überlegen, ne, was wollen wir essen, wie organisieren wir uns und dann ist das so abgehakt. Und nicht immer wieder neu überlegen und wollen wir nicht nochmal und das, sondern wir haben das einmal kurz organisiert und jeder kann die Bedürfnisse einmal hervorbringen. Das finde ich immer sehr gut.
Und damit das auch gut und in kurzer Zeit funktioniert, bedarf es natürlich etwas Disziplin beim Eintragen von Terminen in den Kalender.
Mhm.
Das ist dann eben so ein weiterer Punkt, dass man sich wirklich diszipliniert, Termine, ob nun besondere Dinge bei der Arbeit, private Termine, in den Kalender einzutragen, sodass man die auch wirklich dann bei diesem Orga-Gespräch präsent hat und nicht erst noch raussuchen muss oder es da Unsicherheiten gibt. Und man dadurch ja eben auch wenig Termine hin und her schieben muss. Ein weiterer Punkt sind, da auch feste Commitments zu treffen. Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Was ist gewünscht, was ist nicht gewünscht? Zum Beispiel gibt es bei uns einige Sachen, wenn wir jetzt wissen, das befreundete Pärchen XY fragt bei uns an, ob wir Samstag Zeit haben und Bock haben, Raclette zu essen.
Ja.
Dann wissen wir beide, das ist committed, wenn wir an dem Samstagabend nichts vorhaben und die anfragen und das Raclette ist, dann wissen wir so, das können wir machen, haben wir Bock drauf. Ja, das ist klar.
Ja.
Und dadurch braucht man dann nicht noch erst beim anderen nachfragen, wollen wir es wirklich machen und haben wir Lust drauf und haben wir Zeit und so weiter. Nee, es ist im Kalender kein Termin eingetragen. Das ist gesichert, also dass wir Zeit haben. Und wenn das Paar anfragt und wir haben auf Raclette sowieso Bock, dann können wir es machen. Und das macht es natürlich auch einfacher, reduziert die Kommunikation, weil man es einmal sauber committed hat und sagt, jo, wenn der Rahmen so passt, dann können wir es einfach eintragen.
Der zweite Punkt ist einmal, wie ich am Anfang schon sagte, seinen Perfektionismus zu reflektieren. Also zu überlegen, bei welchen Aufgaben darf ich so ein bisschen lockerer werden? Was ist mein persönlicher Anspruch? Und welche Mental Load-Aufgaben machen mir persönlich wirklich Stress und warum machen sie mir Stress? Also, was ist mein Anspruch, wenn Besuch kommt? Ist mein Anspruch, Besuch muss sich anmelden, da darf keiner spontan kommen und es muss immer aufgeräumt sein und habe deswegen so im Hintergrundprogramm so Mental Load-mäßig ist alles immer sauber aufgeräumt, dass es perfekt ist? Oder ist es etwas, wo ich sagen kann, okay, perfekt kriegen wir sowieso hier nicht hin. Hier leben Menschen, hier leben Kinder. Ich schaue, dass alle überleben, dass es so ist, dass jeder sich wohlfühlt, dass es aber für uns als Familie in Ordnung ist und das auch so ein bisschen innerlich vielleicht gehen zu lassen. Weil ich glaube auch, dieser Perfektionismus macht einen auch viel den Druck innerlich so, ne? Auch was Kleidung von Kindern angeht oder auch Essenssachen, auch zu sagen so, okay, ist das jetzt, deswegen finde ich den Begriff ja so schön, dieses moralisch neutral. Also ist das moralisch neutral, dass man sagen kann, es wird keiner sterben, wenn wir heute Abend Pizza essen? Also TK-Pizza, richtig ungesund. Oder ist das auch so, dass ich einfach sagen kann, okay, den Müll bringe ich morgen raus, das kann ich heute noch stehen lassen. Wo ist da sozusagen bei mir innerlich so eine Range entstanden?
Und manchmal kann die TK-Pizza ja sogar gesund sein. Zwar nicht vielleicht für den Körper, aber was das Stresslevel anbelangt.
Ja.
Denn wenn ich ansonsten noch einkaufen müsste und kochen müsste und ich schaffe es heute wirklich nur unter maximalem Stress und bin selber völlig genervt, schreie die Kinder an und so weiter, dann ist vielleicht die TK-Pizza die insgesamt gesündere Wahl gewesen, wenn man die Psyche mit betrachtet, wenn das eine Ausnahme bleibt zum Beispiel. Ne?
Und man ja, das nicht oder jeden das kannst du ja bei allen Lebensbereichen, ne? Wenn jetzt zum Beispiel in der Schule, Geburtstag, wird was ausgegeben. Muss ich jetzt die Familie oder das Elternteil sein, was jetzt hier mega auffährt und Kuchen und hier und da? Kann ich auch gekaufte Süßigkeiten verteilen? Ne? Oder, also ist ja auch mal die Frage, ne? Oder wo trage ich mich in Listen ein? Muss ich immer derjenige sein, der irgendwelche aufwendigen Salate macht oder Frikadellen mitbringt? Oder bringe ich Brot mit, Baguette und Dips? Ne? Also, wo darf ich das gehen lassen, ne?
Ja, man darf es sich auch einfach machen.
Ja.
Und man darf manchmal auch Nein sagen, ne?
Ja.
Wir haben auch beim Kennenlernen manchmal Paare, dann stellt einer von beiden sich vor und sagt, ja, ich bin übrigens Vorsitzender bei der Freiwilligen Feuerwehr, Elternsprecher bei unserer Schule, bei der größeren Tochter, bei unserem jüngeren Sohn bin ich Elternsprecher im Kindergarten und ich mache noch ehrenamtlich das und das einmal die Woche. Wo du denkst, ja, okay, dann ist ja auch klar, dass du irgendwie voll bist, weil ja. Ist natürlich cool, wie viele Sachen du ehrenamtlich machst, aber das geht zu Lasten eben der Familie. Das sollte natürlich so sein, dass man so extra Zeit, extra Möglichkeiten, Ressourcen, die man wirklich über hat, dann in die Ehrenämter steckt. Ne? Aber es stimmt, der Perfektionismus und das Bild nach außen spielen echt eine wichtige Rolle. Man hat manchmal das Gefühl, dass Menschen gar nicht mehr wollen, dass andere glauben, dass man quasi wirklich lebt und ja. Wirklich in der Wohnung was passiert, sondern als wenn das immer so ein Instagram High-End Zuhause-Bild sein muss, wo man sagt, wir können jetzt hier durchgehen und können sofort hier coole Stories machen. Ich weiß nicht, was immer so dahinter steht.
Denk mal, welche Kinder leben da?
Ja.
Also ganz ehrlich, manchmal denke ich wirklich so, wenn unser Sohn da durchgegangen ist, denke ich so, also über Instagram ist das nicht so. Da steht nicht die Zahnbürste denn noch einfach so draußen und man räumt eigentlich dann sozusagen erstmal auf für dieses Bild, müsste man denn, also weiß nicht, so ist das Leben ja nicht.
Manchmal geht der Perfektionismus natürlich in die Tiefe,
ja.
Wenn das ein Gefühl von Kontrolle macht und man innerlich so viel Unruhe hat, dass man im Außen Kontrolle braucht und alles ordentlich braucht, dann geht es natürlich darum, Glaubenssätze, Prägungen zu verändern, zu lösen, wenn das wirklich ein tiefer stehendes Thema für einen selbst ist, was einen selber auch belastet, wo man sagt, naja, ich habe da kein Kann drin, ich kann nicht mehr wählen, ob ich mal etwas liegen lasse, ob ich mal 5 gerade sein lasse, ich habe immer ein Muss. Ich muss das wegräumen. Unter dem Tisch dürfen nach dem Frühstück niemals Krümel sein. Die müssen sofort weg. Wenn ich da überall mal bei diesen ganzen einzelnen Themen ein Muss habe, dann kann man drüber nachdenken, ob man in der Tiefe da mal rangeht.
Ich hatte zum Beispiel einen Glaubenssatz, kann ich jetzt mal erzählen, hier hört ja kaum einer zu, ne? Ich hatte mal einen Glaubenssatz, letztes Jahr Weihnachten, da ist das bei uns in der Familie so, in der größeren Familie, dass ich mit 2 anderen Leuten ja für den Nachtisch zuständig war, also mit meiner Schwester und unserem Sohn zusammen. Und da habe ich mir echt lange Gedanken gemacht, weil ich dachte, oh, Weihnachten, und da muss jetzt ein richtig geiler Nachtisch und das soll irgendwas mega Schönes. Und wir haben hin und her überlegt und viele Leute haben Allergien und bla und blub. Das ist schon ein bisschen schwierig gewesen. Und dann war ich beim Einkaufen mit ihm und dann sagt er, ich habe eine Idee, was wir jetzt Nachtisch machen. Und dann sage ich, was wollen wir denn machen? Wir kaufen einfach hier das Schokomus, was da schon fertig ist, da was man in den Bechern da ist, dann füllen wir das um und machen eine Deko oben drauf. Dann sieht das aus wie selbstgemacht und das schmeckt voll geil. Und da habe ich richtig innerlich so gemerkt, wo ich dachte so, oh, es ist Weihnachten. Man kann doch nicht Weihnachten, ne? Und da habe ich gedacht so, ich fand aber die Idee mega cool, weil ich war eh gut zu tun in der Küche, war eh zu viel. Und dachte ich so, egal. Und das fand ich so lustig, weil ich dachte, das merkt ja eh keiner. Und ich weiß auch, die anderen mochten das auch. Dann haben wir das gemacht, dann haben wir das ja umgefüllt. Und dann musste er die ganze Zeit schon lachen beim Essen. Dann, er hat es natürlich auch aufgelöst nachher, aber habe ich gedacht, das ist auch cool, mal gegen seinen Glaubenssatz. Und es hat allen gut geschmeckt. Es war alles super. Wir haben alle zusammen gelacht darüber, wie wir es gemacht haben. Aber es war auch irgendwie, ja, das mal anders zu machen. Und wer sagt, dass man das Weihnachten nicht machen darf?
Ja, das sind die eigenen Limitierungen und Glaubenssätze, die einen selbst dann unter Stress und Druck setzen, ja. Obwohl das gar nicht immer sein muss. Und da geht's ja auch gar nicht darum, dass man Weihnachten oder zu anderen besonderen Tagen gar nichts mehr selber macht, sondern dass man in die innere Freiheit kommt, wenn das gerade entlastend wirkt und der bessere Weg zu sein scheint, auch für mein Stresslevel, für meine Psyche, dass es mir einfach besser geht damit, das tun zu können, das zu dürfen, also innerlich so eine Erlaubnis zu spüren, ich kann das machen. Ja. Und nicht, ich muss Weihnachten alles selber machen, es darf nichts fertig Gekauftes sein. Das kann eben auch sehr viel Stress und Druck machen. Und schon kann man Weihnachten nicht mehr genießen,
weil man
so mit diesen ganzen Dingen beschäftigt ist und vielleicht dann eine Sache nicht so läuft, wie man sich die wünscht. Und schon ist man außer sich, weil man muss dann doch irgendwie den Nachtisch verändern. Deswegen ist das gut, in diese innere Freiheit zu kommen.
Genau.
Was bei Mental Load aus meiner Sicht sehr gut hilft, ist anzufangen, sich so wie im Unternehmen zu organisieren und sich so wie im Unternehmen auch anzufangen zu organisieren. Das finde ich immer sehr interessant. Wir haben ja bei uns auch viele Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige im Coaching, viele Menschen, die eine Arztpraxis führen, Rechtsanwälte sind und so weiter. Also die ihren Job wirklich sehr gut durchorganisieren und durchtakten und immer wieder optimieren, dass das alles immer besser wird, besser läuft, effektiver, effizienter wird. Meetings machen und in den Meetings reflektieren, wie der letzte Auftrag gelaufen ist und wie könnten wir so einen Auftrag beim nächsten Mal noch besser gestalten. Aber zu Hause wird das nicht gemacht. Da soll alles irgendwie so dahin laufen. Warum setzt man sich nicht zusammen und bespricht auch da mal in einem Orga- oder Reflexionsgespräch, wie ist denn letzte Woche gelaufen?
Mhm. Ja,
wo könnten wir denn ansetzen, um das Leben uns nächste Woche noch ein bisschen einfacher zu machen? Wo könnten wir ansetzen, um das Leben nächste Woche etwas zufriedener zu machen? Wie können wir denn die Aufgaben, die uns wirklich nerven, verändern?
Also mehr zu analysieren und zu strukturieren, statt das hinzunehmen, dass der Alltag, das Leben so läuft, um selber zu schauen, welche Hebel können wir ändern, damit es entspannter wird. Ne? Wie bei der Arbeit man ja auch sagen würde, okay, wenn der Arbeitskollege oder wer auch immer, der Mitarbeiter mit den Aufgaben nicht klarkommt, was können wir umstrukturieren, damit der Laden läuft, ne? Das selber dann auch zu überlegen, ja. Wo kann man sich Hilfe holen? Gibt es eine Haushaltshilfe vielleicht, die man dazu nehmen kann?
Ja, vor allem sind es ja auch Dinge, die häufig auch in Ordnung sind, aber sein müssen.
Mhm.
Die gehören einfach irgendwo dazu. Und da sind auch einige Dinge bei, die nicht so Spaß machen. Und es ist doch schön, wenn man die möglichst effektiv und effizient schafft und sich damit nicht zu lange beschäftigen muss, um dann die schönen Dinge zu machen. Mehr Zeit zu haben, mit den Kindern zu spielen, mehr Paarzeit. Und deswegen macht das aus meiner Sicht Sinn, da auch zu optimieren und vor allen Dingen dann eben auch privat anzufangen aufzuschreiben. Ja. Im Business gibt's die AVKK-Liste. Die kann man wunderbar auch hierfür privat nutzen und auch da mal eben runterschreiben, wer denn welche Aufgaben wirklich macht und wie viel Zeit diese in Anspruch nehmen, um die Verteilung zu checken, um das vielleicht nochmal umzuverteilen, um Stimmigkeit zu checken. Und das heißt, A ist Aufgabe, V steht für Verantwortung, K für Kompetenz und auch dazu zählt die zeitliche Ressource und alles. Und das letzte K für Konsequenzen, wenn ich das nicht richtig durchführe. Woraus sich dann ergibt, wenn ich die Konsequenz weiß, dass ich auch die Verantwortung tragen kann oder eben nicht. So, und das kann sein, dass man dann merkt, in Summe habe ich ganz viele Aufgaben, wo ich auch alles die Kompetenzen für habe, aber ich muss bei einigen bei Kompetenzen eigentlich trotzdem Nein machen, weil ich die zeitlichen Kapazitäten gar nicht mehr habe. Und durch das Aufschreiben kann ich auch meistens noch anfangen zwischen wichtig und dringend, nicht wichtig, nicht dringend und den Kombinationen zu unterscheiden. Denn wenn ich das im Kopf habe, dann fühlt sich irgendwie alles gleich dringend und wichtig an.
Ja.
Wenn ich das aufschreibe, dann kann ich gucken und sagen, aha, guck mal, das hat ja erst eine Deadline in 2 Monaten, ist ja gar nicht so schlimm. Das kann ich also noch schieben. Ich habe was anderes, was wichtig und dringend ist. Das ist ja gar nicht so dringend. Und schon kann ich mich da so ein bisschen mehr fokussieren.
Ein weiterer Punkt, der auf jeden Fall den Umgang leichter machen würde, ist die Kommunikation nochmal zu verbessern. Also wegzukommen von den Tür- und Angelgesprächen, sich gegenseitig die Aufgaben zuzuwerfen und zu sagen, denk nochmal daran, sondern da auch Systeme zu finden, wie wir schon eben sagten, Gesprächsformen zu finden, um einfach auch eine bessere Kommunikation zu haben, um auch die Zündschnur ein bisschen länger werden zu lassen, weil das ja auch häufig ein Thema ist, was viel Energie kostet, wenn ich dauerhaft angespannt bin. Also ein bisschen Entspannung reinzubekommen, dadurch, dass ich strategisch anders vorgehe. Und auch zu schauen, wie kann ich wertschätzender kommunizieren? Also darauf zu achten, dass der andere wirklich gesprächsbereit ist, wenn ich Dinge klären möchte. Oder auch auf die eigenen Ressourcen mal mehr zu achten. Nicht so in Vorwürfen zu sprechen, sondern eher in der Wertschätzung zu sagen, mir ist das wichtig, wann hast du Zeit, wann können wir mal drüber sprechen. Mehr den Rahmen gezielt auszusuchen.
Ja, und dann kommen wir zum Unterschied dann zum Job, wo häufig das Gefühl nicht so wichtig ist und nicht so abgefragt wird. Da bekommt man Aufgaben zugewiesen und die macht man, meistens in vielen Unternehmen zumindest. Hier ist es nun genau anders, die Orga-Gespräche eben durch Reflexionsgespräche zu ergänzen und auch mal gezielt nach dem Gefühl zu fragen. Wie fühlst du dich denn mit unserer Aufteilung? Wie belastet bist du denn vom Kopf her? Wie zufrieden bist du damit? Geht's dir damit gut? Also wirklich mal nach dem Gefühl zu fragen. Und da kann man ja alle wunderbar mit einbeziehen. Die Kinder mal fragen, wie fühlt ihr euch eigentlich? Habt ihr das Gefühl, ihr habt genug Zeit mit Mama und Papa? Findet ihr unser Leben stressig? Habt ihr das Gefühl, wir sind gehetzt oder entspannt? Machen wir genug Ausflüge? Ist das für euch gut? Mögt ihr das? Wollen wir mehr Ausflüge, weniger Ausflüge machen? Wie ist euer Gefühl? Also mehr aufs Gefühl eingehen und fragen, wie fühlt man sich damit? Denn das ist eigentlich das entscheidende Kriterium. Also ob Mental Load zu viel ist, zu wenig ist, ob man zu wenig Aufgaben hat, das ist ja alles eine Gefühlsfrage. Und ganz individuell. Deswegen, das haben wir gar nicht so drin. Das hätten wir noch mit reinnehmen können, vergleichen. Mhm. So als Problem. Das ist ein typisches Problem, was entsteht, dass der eine sagt, ja, aber was sagst du, unsere Nachbarin, die hat 5 Kinder, wir haben 2 und ja, die kommen klar und du stöhnst nur rum.
Ja.
Wo man dann denkt so, ja, warte mal, die Nachbarin, wir selber machen das so, wenn jemand zu uns nach Hause kommt, dann muss der sich ankündigen, wir machen vorher nochmal alles schnell blitzblank und sauber, dass hier alles schier aussieht, damit ja nicht der Eindruck entsteht, dass wir hier gestresst sind. Was, warte mal, die Nachbarin, macht die das vielleicht genauso, zeigt die nach außen vielleicht auch nur Friede vor der Eierkuchen, ja, und ist innerlich gestresst? Das weiß ich nicht. Und so sehen wir immer nur irgendwelche Projektionen, immer das, was wir sehen sollen von anderen Menschen. Was hinter den Kulissen stattfindet, wissen wir gar nicht, aber vergleichen das und sagen, hey, die Nachbarin mit 5 Kindern kommt super klar und du meckerst schon wegen 2 Kindern, dass zu viel zu tun ist. Irgendwas stimmt doch da nicht, du stellst dich an.
Ja.
Und das ist natürlich dieses Vergleichen und so auf diese Ebene zu kommen schwierig, deswegen jeder schafft sein anderes Level. Man weiß gar nicht, welches Level andere wirklich stimmig schaffen oder ob die einfach nur durchs Leben hetzen und auch total unglücklich sind damit. Und man schaut auf sein Level, schaut auf das, was man selber kann, wie stressresistent ist man selber und guckt auf stimmig oder unstimmig für sich selbst.
Sind ja auch nicht die gleichen, man wohnt ja nicht gleich, man hat nicht die gleichen Kinder, also Vergleiche hinken ja eh hinten und vorne, finde ich immer.
Ja, und der letzte Schritt, wenn all das schwierig ist und man merkt, man kommt dort an all diesen Punkten, mit diesen Tipps nicht zurecht, dann liegt es häufig an Systemgesetzverletzungen, das heißt emotionale Verletzungen, die zwischen euch passiert sind, wo euer Fundament ins Bröckeln geraten ist, weswegen ihr dann auf Beziehungs- bzw. auf Sachebene, eine Beziehungsebene wäre eher so die Reflexionsgespräche quasi, die Sachebene eher die Orga-Gespräche. Wenn ihr dort nicht mehr gut zurechtkommt, dann meistens, weil es entsprechende Verletzungen zwischen euch dazu gibt und ihr das zum Beispiel nicht mehr fair ausgleichen könnt, weil einer innerlich Wut zum Beispiel verspürt und unbewusst einen Ausgleich für die Wut haben will und deswegen mehr fordert, als er eigentlich fordern würde, wenn er diese Wut nicht in sich spürt. Und das ist eben etwas, was man dann nochmal betrachtet. Also kriegt man das mit der Kommunikation nicht hin, kriegt keine faire Aufteilung hin, schafft Veränderung schwierig, dann kann man auf Systemgesetzverletzungen und Prägungen schauen. Ja, und das machen wir auch regelmäßig bei uns in den Paartherapien. Perfektionismus klären ist häufig ein Thema. Stimmigkeit herstellen, anleiten, wenn man die Gespräche führt. Im Beziehungstraining dann das Thema Komplexität im Leben reduzieren, Kommunikation verbessern. All das sind Bestandteile, die wir mit vielen Paaren umsetzen. Reflexionsgespräche, Orga-Gespräche.
Verletzungen
führen wir fast immer ein. Das Fundament stabilisieren wir in der Paartherapie gemeinsam dann.
Genau.
Und das ist natürlich auch ein Weg, wo man sagen kann, da können wir uns als Paar, wenn man in der Krise ist, können wir da wieder zurückfinden in eine glückliche und harmonische Beziehung. Wenn wir noch nicht in der Krise sind, ist es eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, gleich für so viel Stabilität zu sorgen, dass man gar nicht erst hineingerät. Ja, wir sind durch für heute.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges für euch mitnehmen und könnt das in euren Alltag einbauen. Und falls nicht, dann meldet euch gerne bei uns für das Erstgespräch. Bis bald.
Bis dann.